Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwareerwartung.com. Ganz herzlich begrüße ich an dieser Stelle wieder Yusuf. Hallo Yusuf, schön, dass du da bist.
Christian, freue mich.
Ich mich auch. Und es gibt viel zu besprechen. Ganz aktuell ein Thema, was derzeit ja sehr stark gerade so auch unsere Bubble beschäftigt und in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert wird. Und zwar geht es um Peter Steinberger, den ja, Erfinder, Gründer von OpenClaw, der jetzt für die meisten wahrscheinlich eher überraschend zu OpenAI gewechselt ist. Und das lässt schon so ein bisschen blicken auf die Verhältnisse hier in Europa. Und die Frage, warum schaffen wir es eigentlich nicht, solche Leute hier zu halten, damit die hier irgendwas groß aufbauen? Und da wird natürlich sehr viel gesprochen über zu viel Bürokratie. Man kennt es ja, zu wenig Innovationsunterstützung, ja, vielleicht auch zu wenig Kapital, also so ein bisschen Nachteile hier, die in Europa immer gesehen werden. Und ich habe dazu auch gestern einen umfassenden Beitrag im Newsbereich von hardwareerwartung.com veröffentlicht habe da schon so meine Meinung so ein bisschen einfließen lassen, aber mich würde natürlich sehr stark auch interessieren, wie du das Ganze bewerten würdest. Also ist das jetzt aus deiner Sicht auch ein Armutszeugnis für Europa, dass das passiert ist, oder wie würdest du das bewerten?
Es ist kompliziert, es hat so viele Facetten. Ich versuche es mal mit der einfachsten Facette. Ja. Also die Obermotive, sage ich jetzt einmal, die ihn wahrscheinlich bewegt haben und über die er eh auch öffentlich geredet hat. Vielleicht haben nicht alle irgendwie die Interviews gesehen oder Podcasts oder was auch immer. Ich habe natürlich ein starkes Interesse, alles zu hören, was er so zu erzählen hat, weil er eben auch Teil der, also ein bisschen Teil dieser KI-Community war, jetzt, die wir hier haben. Also aus seiner Perspektive ist es ja eigentlich recht einfach. Er hat ja vor, keine Ahnung, Ewigkeiten dieses PS-PDF-Kit gebaut und hat das für, ich glaube, 120 Milliarden oder so verkauft. Ein bisschen auf irgendwas dreistellige Millionen. Das heißt, er hat ausgesorgt. Und das hat er nicht einfach, das war kein Overnight-Success, ja, wie viele irgendwie so ein bisschen unterstellen, sondern da hat er 10 Jahre dran entwickelt und hat gegrindet, eine Riesenbude aufgebaut, hat CEO gemacht, hat sich mit Personal beschäftigt, hat sich mit Strukturen beschäftigt, hat wirklich hat quasi den gesamten Weg von Startup Richtung Scale-Up, Richtung Commodity quasi hingebaut. Und dann geexitet. Ja. Das heißt, er kennt den ganzen Weg schon und er weiß, das ist nicht seins. Und das ist auch der Grund, warum er dann 3 Jahre einfach untergetaucht ist, ja, und einfach mal nichts machen wollte, dem Coden abgeschworen hat und weiß nicht, viel gereist ist. Und irgendwann letztes Jahr, so Mitte, Anfang letzten Jahres, hat er dann wieder zu sich gefunden, glaube ich, wenn man das jetzt so verstehen kann, und hat wieder angefangen, ein bisschen Spaß zu haben, und zwar mit diesen ganzen KI-Tools, und hat da auch schon angefangen mit Clawbot. Und auch das ist ja auch immer so ein bisschen falsch dargestellt, als hätte er das quasi in einer Woche dahin geschustert, ja. Nein, der bastelt auch schon seit einem halben Jahr oder so dran, ja, oder vielleicht ein bisschen länger, experimentiert und baut Sachen ein. Aber das, wo dann der Durchbruch gekommen ist, klarerweise, war dann halt diese Kommunikationsfähigkeit mit über die verschiedenen Chat, also über WhatsApp und über die anderen Chatbots, dass man quasi zu Hause einen Agenten hat, dem man einfach was auftragen kann, und der erledigt das quasi. Und jetzt ist natürlich für jemanden wie ihn, was kann er noch irgendwie erreichen? Ja, weil Geld ist nicht sein Motiv. neue Firma aufbauen ist jetzt auch nicht so sein Ding, ja. Also bleibt eigentlich nur irgendwie coole Erfahrungen zu machen. Und die kann er halt nur dort machen, wo halt irgendwas on the edge ist, sage ich jetzt einmal. Ja, irgendwas, was halt sonst nirgends gibt, wo Forschung am Rande ist, wo Forschung oder wo Entwicklung dort ist, wo sie keiner kennt. Und das ist halt bei den großen Labs. Ja? Und da muss man einfach sagen, in Europa gibt es das halt nicht. Aus diversen Gründen gibt es das nicht. Ja? Das können wir auch nochmal, das Fass können wir auch nochmal kurz aufmachen. Aber aktuell gibt's nichts. Es gibt Mistral. Ja? Das war's. Und sonst gibt's gar nichts, was jetzt irgendwie irgendwas Brauchbares wäre. Black Forest Labs, Entschuldige, gibt es auch noch, ja.
Genau, im Bereich der Bildgenerierung. Das ist schon gut, aber ja, ist halt speziell.
Genau, ist halt sehr speziell und auf keinen Fall sein Metier. Ja, also der ist halt, und man muss auch sagen, er ist jetzt natürlich, er wird hier von Sam Altman als Genie dargestellt, ne? Und dergleichen. Ist ja ein klassischer LLM-Entwickler, der Millionen wert ist? Sicher nicht, ja. Ist er der beste Coder der Welt? Ganz sicher nicht, ja. Aber hat er ein Gespür für Produkte? Ganz sicher, ja. Das hat er schon mehrfach bewiesen, ja. Und er kann auch Geschichten erzählen. Und er ist auch jemand, der an die Front gehen kann und ein Face sein kann und dem er das auch abnimmt. Und das macht es natürlich wertvoll. Und jetzt kommen natürlich all die Leute, die jetzt hier sagen werden, ja, aber der hat das wahrscheinlich nur wegen dem Geld gemacht oder, und es gibt schon die ersten Gerüchte, dass er der erste One-Man-Billionär ist, ja. Also, dass das, weil es gab ja diese Wette, wann wird es das erste Ein-Mann-Unternehmen geben, das 1 Milliarde wert ist, ja. Und jetzt geht man schon davon aus, dass eben OpenClaw dieser Fall sein wird. Ja, man weiß es nicht, ja. Aber ich bin ziemlich sicher, Sam Altman, dem wäre es wurscht. Ja, der würde alles tun, damit das verschwindet. Oder halt nicht mehr Anthropic anfeuert. Ja, weil man muss sagen, OpenClaw ist wahrscheinlich einer der größten Treiber von diesem ganzen Cloud Code Thema der Geschichte, ja. Und das liegt sicher nicht im Sinne von Sam Altman. Der würde das lieber anzünden und in die Luft sprengen als oder halt Geld hinterher schmeißen, als das weiterhin laufen zu lassen. Und das natürlich Anthropic richtig Mist gebaut hat, ja, indem sie ihn eigentlich nur beschimpft haben, behindert haben und ihm Stöcke zwischen die Beine geschmissen haben. Also der Dario Amodei, das war wahrscheinlich der dümmste Fehler aller Zeiten und der Fehler, der ihm wahrscheinlich am meisten gekostet hat in der Geschichte von Anthropic bis jetzt. Ja. Und da sind wir jetzt noch nicht bei der Thematik Europa. Ja. Da sind wir jetzt mal nur auf der amerikanischen Seite und die Interessen der Big Player. Ja.
Es ist ja auch so, dass nicht nur Sam Altman angeklopft hat, sondern auch der CEO von Microsoft soll sich gemeldet haben und auch Mark Zuckerberg soll sich gemeldet haben. Also das Interesse bei den Hyperscalern und bei den großen Tech-Unternehmen war oder ist offensichtlich enorm an diesem Projekt. Also das muss man auch noch dazu sagen.
Ja, natürlich. Ich meine, so ein Produkt wollen natürlich alle. Und dass sich wahrscheinlich Google DeepMind nicht gemeldet hat, ist auch auszugehen. Ne? Weil die haben das Produktproblem nicht und die haben auch das Wissenschaftlerproblem und das Entwicklerproblem einfach nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob Anthropic tatsächlich ein Angebot gemacht hat oder nicht. Ich schätze schon, dass sie es probiert haben. Aber ich kann natürlich verstehen, und ich würde den Peter auch verstehen, wenn er sagt, sicher nicht. Wenn ihr mir so ein Hackel ins Kreuz haut, dann mache ich sicher nichts bei euch, ja. Oder setzt halt den Preis so hoch, dass die das nicht bereit sind zu tun, ja. Mhm. Und das ist natürlich sehr zur Freude von Sam Altman, ja. Und der wird den jetzt, der hat natürlich alles zugesagt, ja. OpenClaw wird irgendwie als Open Source Variante bestehen und sie werden das fahren und es wird weiter. Aber heute habe ich einen guten Vergleich gehört. Das ist so wie wenn dein Lieblingsmusiker, Independent-Musiker zu einem großen Label geht. Ja? Also ich glaube, das Projekt wird es wahrscheinlich in der Form nicht mehr geben, zumindest von der Community-Seite nicht. Ja? Es wird viele Klone davon geben, es wird viele Weiterentwicklungen, Forks, was auch immer geben, aber ich glaube nicht, dass das in der Dimension, wie es jetzt ist, weiterentwickelt wird oder halt in irgendeiner Art und Weise vorangetrieben wird. Ist jetzt mal eine Vermutung. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht ist die Community nicht so nachtragend, wie ich sie einschätze. aber ja, also das ist so meine Behind-the-Scenes-Geschichte. Also ich glaube, der Treiber ist tatsächlich Erlebnis. Ja? Und dass er halt, das ist das Einzige, wo er noch persönlich einen Mehrwert daraus bekommen kann, ja, weil mit VC-Money da jetzt irgendwie eine neue Bude aufzubauen und sich da irgendwie durchzugrinden, das mag schon sein, ist aber keine Option für ihn, weil das hat er schon alles gemacht, das interessiert ihn einfach nicht. Dass er das als Open-Source-Projekt weiter betreibt, ist auch keine Option, weil das muss man finanzieren und ein Open-Source-Projekt in dieser Dimension zu finanzieren, ist halt auch nicht easy. Ja? Also es ist halt auch ein Kampf und das wird er auch nicht alleine finanzieren wollen. Ja? Und irgendwann frisst es ihm halt auch die Haare vom Kopf. Auf Spenden kannst du vergessen. Also das haben wir ja schon bei allen anderen großen Open-Source-Projekten gesehen, dass die in der Form nicht passen. Und dann wieder eine Paid-Variante und eine Open-Source-Variante, so wie es in den Linux-Derivaten läuft. Das ist halt auch, oder halt in vielen Datenbankbereichen, das ist halt auch keine wirkliche Option, ja. Weil das ist halt auch, musst auch wieder Organisationen gründen, wieder aufbauen, Mitarbeiter anstellen. Also, es gibt eigentlich keine andere Option für ihn, als zu den Big Labs zu gehen. Also, das ist, und die ganze Diskussion rundherum, das ist jetzt etwas, was natürlich meiner Meinung nach quasi draufgepappt wird, ja. Also, Europa, ja, nein, sind wir Loser, sind wir Winner, all die Vor- und Nachteile, Arbeitsrecht, DSGVO, AI-Act, Kapital, Schnickschnack. Aber ich glaube, es liegt letztendlich daran, dass wir keine geile Bude haben in Europa, die ihn angezogen hat.
Ja, das Problem in Europa ist ja auch, dass zu wenige der großen Unternehmen oder die das Geld hätten, bereit sind, in solche Startups zu investieren und da Risikokapital zu geben. Also das heißt, die Unternehmen kommen über so eine Startup-Phase in Europa selten hinaus. Wenn sie mehr Geld wollen, dann müssen sie sich halt an Investoren in den USA wenden. Natürlich gibt es da mehr von diesen Unternehmen, noch größere, das ist klar. Aber so ganz blank sind wir in Europa auch nicht, muss man mal sagen, oder? Wir haben ja zum Beispiel SAP, gehört ja auch mit zu den großen oder größeren im Tech-Bereich und auch noch ein paar andere. Und trotzdem fließt da doch im Vergleich sehr, sehr wenig Geld in solche Startups. Das ist jetzt sicherlich auch ein Grund, warum wir dann viele verlieren, beziehungsweise viele dann abwandern. Ich glaube, ein anderes Beispiel war ja 11 Labs. Das ist, glaube ich, ein britisch-polnisches Unternehmen. Das ist ja auch im Bereich KI unterwegs. Und die mussten ja dann auch irgendwann sich an amerikanische Investoren wenden und sind ja jetzt dementsprechend auch mehr oder weniger amerikanisch kontrolliert. Also da gibt es sicherlich noch viele weitere Beispiele. Ja? Würdest du da zustimmen?
Ich muss ein bisschen widersprechen, was Kapital angeht. Das wird immer so als Ausrede verwendet, finde ich. Ja? Mhm. Weil Kapital ist eigentlich kein Hindernis. Ja? Wenn du ein gutes Unternehmen baust, und dass ein Unternehmen, das eine Traction hat, das ein Go-to-Market hat, dass er den Product-Market-Fit hat, dann kriegst du das Kapital. Und grundsätzlich ist es ja egal, ob das aus Abu Dhabi, USA oder aus Polen kommt. Das ist ja nur Geld, ja. Und Geld hat ja keine Wurzeln. Das Problem ist, ich glaube, dass die Strukturen in Europa, es gibt halt keinen großen Binnenmarkt, ja. Du hast die Dachregion, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz, ja. Da hast du gerade mal 80, 90 Millionen Menschen. Das war's. Das ist der größte Binnenmarkt in Europa. Dann gibt's halt England, ja. Aber das ist ein Land, das hat jetzt auch keinen riesen Binnenmarkt. Und dann hast du halt Ungarn, Polen, Tschechien, was weiß ich. Und du hast immer unterschiedliche Sprachen, du hast unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Kulturen. Du hast halt eine totale Zerstreuung. Und wenn du in die Märkte reingehen willst, musst du immer kleine Brötchen backen. Ja, du kannst nicht einfach sagen, ich mache ein Produkt für einen gesamtgroßen Binnenmarkt wie in China oder in den USA. Weil dort hast du halt einen großen Binnenmarkt mit 250, 300 Millionen Leuten, die alle einer mehr oder weniger Kultur angehören, einer Sprache angehören und einen Binnenmarkt haben, wo es auch, natürlich gibt es unterschiedliche Regelungen innerhalb der Staaten, aber es gibt ein Federal Law, das gewisse Dinge regelt und das haben wir halt in der EU nicht, ja. Wir haben das nicht. Jedes Land kann tun, was es will. Jedes Land macht auch, was es will. Und wenn du als Unternehmen in diese Märkte rein willst, wenn du jetzt in den ungarischen Markt rein willst, der ist halt so klein, es zahlt sich überhaupt nicht auf, ein Team aufzubauen für einen ungarischen Markt. Genauso für einen tschechischen Markt. So zahlt sich vielleicht auch für einen polnischen Markt, weil da hast du einen größeren, hast du mehr Menschen und hast auch eine gewisse Wirtschaftskraft, ja. Für Rumänien wird es sich auch nicht auszahlen. Und dann hast du schon, Europa ist dann plötzlich ganz klein. Ja? Dann hast du Frankreich, Deutschland, vielleicht Belgien, England, ja? Italien. Und dann war es das. Ja? Und schon bei Spanien wird es schon kritisch, weil Spanien ist zwar gut, aber jetzt auch nicht so reich. Also da hast du halt nicht so eine Wirtschaftskraft. Und das macht das halt alles kompliziert. Ja.
Ja, beim Binnenmarkt ist es ja, also da muss man wahrscheinlich so ein bisschen differenzieren. Also die EU ist ja an sich schon ein Binnenmarkt, der allerdings noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie es manche sich gerne wünschen würden. Ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die EU mit ungefähr 450 Millionen Menschen doch ein großes Potenzial hat, dann wäre ja der logische Schritt oder die Konsequenz zu schauen, wie kann man da noch weitere Hürden abbauen und wie kann man da es eben schaffen, dass solche Produkte oder solche Produkteinführungen für den gesamten Binnenmarkt einfacher sind, ohne dann wirklich auf jedes einzelne Land eingehen zu müssen. Also sprachliche Barrieren hast du angesprochen. Die sehe ich jetzt gerade in dem Bereich KI-Produkte eher weniger, weil ja gerade diese KI-Technologie die Möglichkeit bietet, Dinge sehr leicht zu lokalisieren und an verschiedene Sprachen und vielleicht sogar an verschiedene Vorlieben anzupassen. Das wäre ja eine große Chance sogar für Europa und gerade für diese heterogene Struktur, die man sozusagen innerhalb dieses Binnenmarktes noch hat. Also von daher glaube ich schon, dass wir da ein Gegengewicht schaffen können, wenn wir in der Lage sind, da noch bestimmte Hemmnisse abzubauen.
Das ist alles in der Theorie, ja. Aber die Praxis ist einfach, und ich sehe es bei der Harterwartung, ja, für jedes Land, wo wir reingehen, brauchen wir eigene Strukturen. Also vom Personal über die Abrechnungsvarianten, über die Marketingkampagnen, über die Sprachen, über den Customer Service. Das sind alles, wenn ich in Italien was mache, es hat nichts mit Frankreich zu tun und es hat nichts mit England zu tun. Das heißt, jedes Land hat seine eigenen Regeln und wenn ich in den Markt eintreten will, muss ich mich den Regeln dieses Landes unterwerfen und die sind so radikal anders. Ein Ungarn, ein Tschechien, ein Italien, ein Frankreich, ein England haben so unterschiedliche HR-Grundlagen, was Arbeitsrecht angeht, was Arbeitszeiten, Regelungen, Gehälter, ganze Gewerkschaftskacke, du kannst eigentlich nichts machen. Also du musst halt einfach viel Geld in die Hand nehmen, um dort Strukturen aufzubauen oder zu sagen, ist mir wurscht, ich baue das jetzt nicht dort, sondern ich baue das jetzt in Österreich, ja. Und wenn italienische Kunden kommen wollen, dann sollen sie halt auf österreichisches Recht basieren, ja. Aber ich meine, wir sind in über 100 Ländern aktiv, ja. Und man müsste annehmen, dass wir in Europa ein einheitliches System haben. Aber selbst ein deutscher Kunde beharrt darauf, dass wir auf deutsches Recht gehen, obwohl wir ein österreichisches Unternehmen sind. Und wenn ich dann ein belgisches Unternehmen habe, der sagt auch, es muss das belgisches Recht sein. Und da musst du jetzt erstmal herausfinden, was ist denn der große Unterschied? Und es gibt riesige Unterschiede.
Das zeigt ja eben oder unterstreicht ja nochmal das, was ich gesagt habe. Also es wird immer vom Binnenmarkt gesprochen in der EU. Aber da sind wir eben noch nicht. Also alleine schon die unterschiedlichen Rechtssysteme und was damit verbunden ist, eben Haftungsfragen und so weiter und so weiter. Das ist noch lange nicht dort, wo es sein müsste. Aber ich glaube eben dann auch im eigenen Interesse müssten die Europäer daran arbeiten, eben diese Strukturen zu vereinheitlichen. Das wird ein hartes Stück Arbeit und Ergebnis ist sehr offen, mehr als offen. Aber ich glaube, das ist die einzige Chance, die sie jetzt haben, was diese Baustelle angeht, um da eben mithalten zu können mit den Großen.
Es wird halt funktionieren, das kann nur dann funktionieren, wenn die Leute endlich mal diesen Nationalismus loswerden. Und alle Mächte der Welt tun alles dagegen, dass das nicht passiert. Das ist ja genau der Grund.
Funktioniert ja auch gut.
Ja, natürlich. Es ist ja auch einfach, irgendeinem Dummbeutel, rechten Volltrottel irgendetwas zu sagen. Hey, du bist jetzt ein Deutscher oder du bist jetzt ein Österreicher. Das ist jetzt viel mehr wert, als wenn du ein Italiener wärst. Ja? Oder geschweige denn ein Syrer. Ja? Also das ist wirklich das Dümmste. Und mit diesen Dingen treibst du natürlich diese Zerbröselung von Europa weiter voran. Und solange es einen Ungarn gibt, einen Tschechien gibt und jetzt auch Polen, ja, und auch in Österreich, Deutschland, alle Rechten.
Slowakei hast du vergessen, ja.
Slowakei, ja. Also die Rechten kriegen überall sozusagen das Hauptmandat und die Linken und Mittleren, die versuchen trotzdem die Politik am Leben zu erhalten, weil sie wissen, die Rechten machen das nur, damit sie einfach stören. Und wenn man sie an die Macht lassen würde, dann räumen sie alles kahl und hinterlassen eine Wüste. Ja, das haben wir in Österreich schon 3-4 Mal hinter uns. Ja, jedes Mal, wenn die Rechten an der Macht waren, haben sie den Staat ausgeraubt, sind abgehauen und haben gesagt, jo, haben wir ein schönes Leben. Ja, und trotzdem haben irgendwie die Österreicher Amnesie und wählen die immer noch. Ja. In Deutschland gab es das ja gar nicht, weil in Deutschland haben die Rechten ja nie irgendwie was zu sagen gehabt, weil halt Nazi-Deutschland da war. Ja? Und alle darauf geachtet haben, dass die ja nie wieder an die Macht kommen, weil wenn das passiert, dann gibt es richtig, richtig Stress, sage ich jetzt einmal, was ja gut ist. Ja? Aber in Österreich hat man sie auch mal drangelassen und sie haben nichts auf die Reihe bekommen, außer dass sie den Staat ausgeraubt haben. Alle großen Skandale sind von den Blauen komplett ausgelöst worden und haben zig Milliarden gekostet. Und trotzdem reden sie heute, als wären sie sozusagen die Stimme des Volkes, ja.
Ja, und sie werden ja trotzdem noch gewählt, oder? Genießen immer
natürlich
noch.
Natürlich sind die meisten, ja.
Ja.
Also, Die größte Wählerschaft haben die Rechten in Österreich, ja. Also ist die größte Partei, aber in Opposition klarerweise, ja. Mhm. Aber fast wären sie an die Macht gekommen, wenn sie nicht so gierig gewesen wären, ja. Aber das ist ja halt auch die Natur der rechten Parteien, Gier und halt, ja, Aber anyway, ich will jetzt da gar nicht in diese Politik ausarten,
ja,
und Gebäsche. Aber ich will damit sagen, dass es einen klaren Grund gibt, warum ein Donald Trump eine AfD unterstützt und ein Elon Musk, und warum die Chinesen und die Russen alle die rechten Parteien unterstützen, weil natürlich die Grundlage des Nationalismus sind und der Nationalismus hindert Europa daran, sich zu vereinen. Und solange dieser Nationalismus da ist, wird auch nichts passieren. Bei all den Regeln, bei all den Gesetzen, bei all den Geschwafel und Regulierung, und wir machen das jetzt viel besser und wir kaufen jetzt gemeinsam Waffen ein und wir machen einen europäischen Militärschild und bla bla. Das sind alles nur Blätter, ja. Aber es ist kein Konzept dahinter. Das Einzige, was wirklich funktionieren würde, wären Vereinigte Nationen von Europa. Ja, das ist das Einzige, was funktionieren würde. Jeder müsste auf seine Nationalität verzichten, weil es auch scheißegal ist, ob ich Österreicher, Deutscher, Schwede, was auch immer bin, weil ich bin hier geboren, ich habe nichts dazu beigetragen, ja, dass ich das bin. Also es hat keinerlei Bedeutung. Und was Kultur angeht, ja, es gibt westliche Kultur, ja, aber da haben wir jetzt auch gesehen, dass das hier alles, wie auch mit Religionen der Vergangenheit, nur als Mittel zum Zweck verwendet wird, ja, um halt eigene Interessen voranzutreiben. Früher waren es halt die Kreuzzüge, heute ist es ein Donald Trump, ja, mit dem Christentum, ja.
Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, der vielleicht so als, ja, nicht vielleicht, der ziemlich sicher Nachteil derzeit ist von Europa im Wettbewerb mit den USA oder auch mit China. Das sind die Energiepreise. Und auch die Infrastruktur. Also wenn man mal bedenkt, dass es zum Beispiel in Deutschland inzwischen bis zu 8 Jahre dauern kann, bis ein neues Rechenzentrum ans Stromnetz angeschlossen ist, mal ganz zu schweigen von den Kilowattstundenpreisen oder Megawattstundenpreisen, dann ist schon irgendwie nachvollziehbar, dass sich manche Anbieter dazu entschließen, ja, vielleicht ihre Kapazitäten dann doch eher woanders aufzubauen. Und auch da gibt es ja jetzt wieder verschiedene Diskussionen, verschiedene Ansätze. Die einen sagen, ja, wir haben zu viel auf erneuerbare Energien gesetzt, das macht alles teurer. Ich persönlich tendiere eher zum Gegenteil. Ich sage, wir haben zu wenig drauf gesetzt, wir hätten es viel mehr fördern müssen und dann hätten wir jetzt schon viel niedrigere Energiepreise. Aber Fakt ist, wo auch immer das herkommt, das ist ein wichtiges Kriterium. Oder wie siehst du das?
Also ich komme jetzt von einer ganz anderen Ecke. Ich würde behaupten, dass die Energiepreise weder mit erneuerbaren Energien sonst mit irgendwas zu tun haben, sondern einzig allein mit dem Merit-Order-Prinzip. Ja? Und es gibt Alternativen zum Merit-Order-Prinzip. Also das heißt, das Kraftwerk, das quasi das teuerste, die teuerste Produktion hat, in unserem Fall wäre das dann Kohle, ja, oder Kohle oder Gas, das ist dann der allgemeine Strompreis. Und wenn du natürlich so etwas hast und es gibt Spitzen, wo halt dann irgendwie Gaskraftwerke aushelfen müssen, dann ist natürlich klar, dass die Strompreise durch die Decke gehen. Ja, in China gibt es ganz andere Systeme, in den USA gibt es ganz andere Systeme, die in viel kleineren Strukturen arbeiten und eben genau diese, sag ich jetzt mal, Strompreise, also die, wenn du günstigen Strom produzierst, ja, die das halt auch belohnen, ja. Das tut's in Europa nicht. In Europa gibt's überhaupt keinen Grund, auf erneuerbare Energien zu setzen, solange es noch ein Gaskraftwerk gibt. Weil es wird der Punkt kommen, wo das irgendwie aushelfen muss, ja. Solange du Spitzen hast und solange du keinen und das ist einfach in einer Gesellschaft. Du hast Tagesspitzen, du hast Nachtspitzen, du hast Produktionsspitzen, du hast verschiedene Länder, die irgendwelche Krisen haben, Naturgewalten oder Regen oder Schnee oder was auch immer. Das heißt, du kommst nicht drum herum, ja. Wenn du es aber jetzt schaffen würdest, dass du diese Spitzen abdeckst, indem du zum Beispiel Speichertechnologien verwendest, und indem du versuchst, das in irgendeiner Art und Weise zu glätten, dann würdest du sogar mit dem Merit-Order-Prinzip die Preise wahrscheinlich halbieren können. Weil es ist genug von allem da. Der Grund, warum in Europa dass das jetzt alles so langsam geworden ist, ist, weil natürlich niemand mehr Strom gebraucht hat. Es hat halt keiner, das ist eher so gewesen, dass der Strombedarf runtergegangen ist. Ja? Es ist nicht draufgegangen, sondern es ist runtergegangen. Jetzt sind wir halt in einer Situation, wo der Strombedarf nach oben geht, weil halt Rechenzentren, weil halt Elektromobilität und all diese Sachen, weil es jetzt weggeht von fossilen Energien, also vom Verbrennen von Dingen zu Elektrifizierung. Und daran hat halt keiner gedacht. Ja? Und man kann jetzt natürlich hergehen und sagen, ja, die Bürokratie ist so groß und deswegen kriegt man jetzt keine Kraftwerke irgendwie an den Grid. Ja? Ja, das stimmt auch. Auch das ist ein Nationalitätsproblem. Wir haben zwar einen gemeinsamen Markt, also gemeinsamen Energiemarkt in Europa, aber trotzdem hat jedes Land seine eigenen Regeln. Und in dem Moment, wo du das alles koordinieren musst, ist das natürlich unmöglich. Ja? Und das dauert natürlich alles und muss genehmigt werden und dann muss das irgendwie berechnet werden. Sind die Frequenzen, verändern sich Frequenzen, wenn plötzlich ein Atomkraftwerk reinkommt? Was verändert das jetzt für den Strombereich? Das betrifft jetzt nicht nur Frankreich, sondern halt auch Belgien und Deutschland und die Länder rundherum. Ja. Das ist dann natürlich kompliziert, ja.
Weiteres Kriterium, und ich glaube, damit haben wir dann einiges abgedeckt, das sind die Gehälter. Wenn man sich mal anschaut, was man in den USA jetzt gerade im Bereich, wenn du jetzt ein KI-Entwickler bist oder du bist ein sagen wir mal, spezialisierter Software-Engineer, der sich mit KI auskennt, dann sind ja die Gehälter in den USA Faktor 2 bis 3 Mal meistens oder oft sogar noch mehr höher oder über denen in Europa, also über Westeuropa. Wenn man nach Osteuropa schaut, dann ist der Unterschied noch größer. Also meinst du, das spielt auch eine Rolle bei der derzeitigen Marktdynamik und dass wir vielleicht auch so ein Brain Drain haben in Richtung USA, also follow the money so ungefähr?
Ja, die gibt sicher die Leute, wobei ich entgegenhalten muss, die Lebensqualität in Europa ist halt eine ganz andere als in den USA. Das heißt, wenn du jetzt in San Francisco lebst, ja, und dann kriegst du meinetwegen eine 500.000 Gehalt, ist das so, wie wenn du in Österreich lebst und 100.000 Euro kriegst, ja. Weil das in San Francisco kostet halt der Kindergarten $5.000 im Monat und deine Miete kostet $10.000. Und ja, also das sind halt keine Vergleiche. Man muss immer ein bisschen den Lebensstandard vergleichen. Und ich sehe da jetzt keine großen Unterschiede. Auf dem Papier schaut das natürlich alles ganz anders aus. Die Steuersituation ist sicherlich anders, ja. Das merkt man gerade in den USA, dass die Länder, also die Bundesländer, die die Steuersituation am besten managen, auch die besten Köpfe anzieht. Ja. Das könnte man sich auch mal irgendwie überlegen, ja, ob das vielleicht ein Thema ist. Ja. Man merkt es jetzt schon an manchen Ländern wie Spanien, ja, die das jetzt auch behirnt haben und das nutzen für sich, oder Portugal. Aber ja, also so, ich würde nicht das Gehalt, sondern immer die Lebensqualität in den Vordergrund stellen. Und da muss man einfach sagen, zum Beispiel Wien, wo ich jetzt lebe, war 10 Jahre in Folge lebenswerteste Stadt der Welt. Ja? Und natürlich verdient man hier nicht so viel, selbst in Deutschland. Also wenn meine Frau zum Beispiel jetzt in Deutschland wohnen würde, ja, sie ist in einer Managerposition, würde sie um 30% mehr Gehalt kriegen. Ja? Aber sie würde nicht dieselbe Lebensqualität haben, wie sie hier hat. Ja? Und ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland eine schlechtere Lebensqualität hat als Österreich, aber allein die steuerliche Situation würde das verändern. Wir sind nicht verheiratet, das heißt, sie würde anders besteuert werden und diese 30% sind weg. Ja? Und das macht alles ein bisschen kompliziert. Es gibt halt viele Facetten davon, aber ich würde grundsätzlich das Gehalt nicht so in den Vordergrund stellen, sondern eher, wie gesagt, die Lebensqualität. Und ich würde als Unternehmer sehr wohl die Strukturen in Frage stellen. Ne? Also es gibt Länder, die unternehmerfreundlicher sind und es gibt Länder, die nicht so unternehmerfreundlich sind. Es gibt innerhalb von Europa, finde ich, zu wenig Ansporn, jetzt nach Spanien zu gehen. Ja? Also Spanien ist zwar viel unternehmerfreundlicher, aber die Lebensqualität ist jetzt nicht so viel besser oder schlechter. Also ist die Abwägung quasi, sind diese Freundlichkeiten so viel mehr wert wie die Infrastruktur in Österreich. Ja? Das heißt, wir punkten eigentlich mit Infrastruktur, mit generell Lebensqualität, öffentliche Verkehrsmittel, Kinderbetreuung, Sozialsystem. Das kostet natürlich auch alles Geld, ja. Und da muss man sich halt als Unternehmer überlegen, will ich das finanzieren oder möchte ich eher quasi spitzer sein und mein Unternehmen schneller voranbringen. Das ist halt alles, das sind so viele Facetten. Es ist immer sehr leicht gesagt, also diese Argumente, die du auch jetzt genannt hast, ja, das ist ja das, was man die ganze Zeit hört. Und das machst du sehr schön, dass du das einfach so plakativ rauswirfst, ja. Weil das ist nämlich genau die Diskussion, die wir eigentlich haben. Weil auf jeder Seite dieser Diskussion stehen 5 unterschiedliche Perspektiven, ja. Aber in Wirklichkeit ist es sehr individuell, ja.
Naja, wenn man jetzt überlegt, also wenn jetzt hier in Deutschland, weiß nicht, ob du es mitverfolgst, so ein bisschen, da gehen ja die Diskussionen jetzt gerade auch so in Richtung Reform der Einkommenssteuer. Ne? Und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach dann so laufen, dass die sogenannten kleinen und mittleren Einkommen, dass die steuerlich entlastet werden, dass aber die höheren Einkommen, und da sprechen ja viele aus der SPD zum Beispiel auch immer schon von reich. Also wenn du über 80.000 zum Beispiel im Jahr verdienst, dann ist es nach der Definition der SPD schon reich, dass die dann aber deutlich mehr Steuern zahlen sollen. Was jetzt auch nicht gerade die Attraktivität gerade für solche Leute in dem Bereich erhöht, sondern aus meiner Sicht eben auch die Abwanderungstendenzen verstärkt. Und ich glaube, da muss man nochmal hinschauen und wie du schon sagst, also alles auch so ein bisschen unternehmerfreundlicher machen und eben auch für die Talente und High Potentials Bedingungen schaffen, dass sie sagen, ja, hier in Deutschland oder hier in Europa ist es nicht nur lebenswert, sondern ich kann es mir halt auch leisten oder ich will es mir auch leisten. Also da kann der Staat auch ziemlich viel dafür tun. Und aber ich glaube, bevor wir jetzt zu sehr...
Ich möchte nochmal kurz auf den Peter zurückkommen, weil du hast ja den Tweet genannt und da muss ich ihm schon zustimmen, wo er sagt, er hat ja quasi auf diese Diskussion dann reagiert. Und ich zitiere jetzt aus Twitter, in den USA sind die meisten Menschen enthusiastisch, in Europa werde ich beschimpft, Leute schreien Regulierung und Verantwortung. Und wenn ich wirklich hier eine Firma baue, dann kann ich mich mit den Themen wie Investitionsschutz, Mitarbeiter, Beteiligungen und lähmende Arbeitsregulierung abkämpfen. Bei OpenAI arbeiten die meisten Leute 6 bis 7 Tage die Woche und werden dementsprechend bezahlt. Bei uns ist das illegal. Und das ist tatsächlich etwas, da muss ich ihm zu 100% zustimmen, weil genau dasselbe Problem hatte ich auch, als ich meine Firma gegründet habe. Das war einfach, es war komplett an der Realität vorbei. Und es war nicht so, dass ich, also es gibt Leute, die wollen halt vielleicht nur 3 Tage arbeiten oder 4 Tage oder 5 Tage oder 6 Tage, weil das halt besser zu ihrer Arbeitssituation passt. aber ich darf sie das nicht flexibel machen lassen. Ja? Und das sind so Dinge, da sind wir ein bisschen überreguliert. Ja? Da muss ich, und da sind tatsächlich einfach die Gewerkschaften schuld dran. Ja? Da muss ich das einfach so sehen. Die Gewerkschaften sind gerade in den deutschsprachigen Ländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz nicht, ja, so stark, dass du eigentlich komplett gelähmt bist als Unternehmer. Und du darfst dich ja nicht dagegen auflehnen, weil dann bist du ja der Bad Guy. Ja,
ja, man sieht es ja heutzutage auch schon wieder, vieles lahmgelegt, Warnstreiks, ohne dass überhaupt ernsthaft verhandelt wurde, wird schon mal gestreikt. Ich finde da ein großes Problem, was wir haben und was auch so die Position der Gewerkschaften betrifft, ist, sie haben schon aus meiner Sicht berechtigte Anliegen, wenn sie jetzt sagen, dass zum Beispiel in bestimmten Berufen feste Arbeitszeiten gelten müssen, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Arbeitnehmer ausgenutzt werden, dass sie einfach zu viele Überstunden machen müssen. Aber, und das haben wir ja nicht nur da, das haben wir auch mit der Rente und wie lange darf ich arbeiten und so weiter. Das Problem ist, dass wir praktisch alle Arbeitnehmer über einen Kamm scheren. Ja, also die Pflegefachkraft wird da in einen Topf geworfen mit jemand, der halt einen Bürojob macht und der zum Beispiel vielleicht länger arbeiten könnte oder vielleicht sogar wollte. Und wir sind da einfach zu unflexibel. Und das ist aus meiner Sicht das große Problem, das wir haben auf dem Arbeitsmarkt und auch mit den Gewerkschaften. Man muss es schaffen, da so ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen und, sagen wir mal, branchenspezifische, jobspezifische Lösungen zu finden. Anders funktioniert es meiner Meinung nach nicht.
Ich mache jetzt mal etwas, was mich total unbeliebt machen wird und alle werden mir widersprechen. Ja? Ich glaube, das Grundproblem der Gewerkschaften ist strukturell. Eine Gewerkschaft muss grundsätzlich Macht ausüben und sie muss grundsätzlich eine Machtposition aufbauen gegen eine größere Macht, und zwar die Arbeitgeber. Und das macht sie durch Mitglieder und Geld. Das heißt, indem sie eine Sicherheit gibt der Mitarbeiter, dass sie streiken können, dass sie sich das auch verdienen können, weil die Gehälter werden dann nicht von den Unternehmen bezahlt, sondern von der Gewerkschaft. Und das wird finanziert über die Beiträge. Das heißt, du hast ein strukturelles Problem und ein strukturelles Eigeninteresse, das Machtpositionen aufbaut. Je mehr Mitglieder ich habe, desto mehr Macht habe ich, desto mehr Druck kann ich aufbauen, desto mehr kann ich Dinge verändern. Und wenn du aber dann eine gewisse Machtposition überschritten hast, indem du unproportional mehr Macht hast als zum Beispiel die Unternehmen, dann kannst du einfach erpressen. Und das sehen wir gerade bei diesen ganzen Gewerkschaften, die staatlich, also die staatliche Beamte und so haben, ja, weil der Staat hat ja keine Macht über diese Angestellten, weil sie sind ja der Staat. Es ist ja nicht so, dass du da hier eine andere Gruppe hast, die Eigeninteressen verfolgt, sondern es sind dieselben Leute. Und jetzt hast du hier eine Gewerkschaft, die eine Machtposition aufgebaut hat und sagen kann, ja, die Busse, da wollen wir jetzt, dass mehr gezahlt wird. Und da soll man jetzt, dass mehr bezahlt werden. Und dass der öffentliche Verkehr und was weiß ich, alles, was öffentlich ist, immer mehr bezahlt wird. Aber mit dem großen Unterschied, dass die es nicht bezahlen müssen, sondern alle anderen es bezahlen müssen. Und das siehst du auch bei vielen anderen Bereichen, wo eben diese ganze Flug, also überall dort, wo es um High Pressure geht, ne? Also irgendwelche Flugsysteme, Verkehr, Transport, wo eine gesamte Wirtschaft dran hängt, ja.
Ja, wo wenige die Möglichkeit haben, das gesamte System zu blockieren, also Lokführer zum Beispiel, Flugpersonal, Piloten und so weiter. Also da ist wirklich so die Machtposition überproportional.
Genau, und das ist ein bisschen, und das ist halt ein Problem, ja. Weil natürlich die Gewerkschaft baut ihre Macht sukzessive weiter aus, weil das die Grundlage ihrer Existenz ist. Also hat sie keinerlei Incentive, entgegenkommend zu sein. Weil das, also du kannst nichts dagegen tun. Und das ist halt, das ist ein strukturelles Problem. Das ist auch der Grund, warum diese ganzen Gewerkschaftskriege in den USA früher gewesen sind, wo halt quasi die Gewerkschaft sagt, wer der Präsident wird und lauter so Sachen. Ähnliche Strukturen haben wir mittlerweile auch in Europa, ja, wo einfach Gewerkschaften sich zusammenschließen, immer mehr Mitglieder, immer mehr finanzielle Mittel, dadurch mehr Macht aufbauen. Es ist ja kein Zufall, dass dann irgendwie die Gewerkschaft da im Tesla-Werk reingeht und alle irgendwie Mitarbeiter anwerben will, weil natürlich das auch Geld ist. Ja? Ein gewisser Anteil des Gehaltes von denen wird an die Gewerkschaft gezahlt. Das ist einfach wirtschaftliche Interessen, genauso wie Machtinteressen. Und zu sagen, die machen das nur wegen der Mitarbeiterschutz, ist einfach Blödsinn. Die machen das nicht für die Mitarbeiter, die machen das aus Machtgrundlagen. Ja,
das ist ja bekannt auch. Also dass auch Verwaltung zum Beispiel auch die Tendenz hat, sich selber immer weiter zu stärken, zu wachsen. Man spricht ja auch oft von diesem Wasserkopf. Also das Prinzip funktioniert ja bei den Gewerkschaften genauso. Also es geht um Macht, Einflussnahme und das ist klar. Aber Yusuf, da würde ich wahnsinnig gern noch länger mit dir drüber diskutieren. Bloß, wir haben noch ein paar andere Themen auf dem Zettel heute, die ich auch noch gern mit dir besprechen würde. Und da bin ich auch auf was Interessantes gestoßen. Wir sprechen ja immer mal wieder über Vibe-Coding und Programmierung durch KI. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Bei Spotify sieht man das. Da wurden nämlich jetzt seit, glaube ich, Dezember, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest mal durch die Senior-Entwickler keine neuen Codezeilen erstellt, sondern das läuft alles per KI. Die Entwickler oder das Personal, die machen eigentlich nur noch wahrscheinlich Testing und kontrollieren das Ganze. Und das bei einer ja doch großen Anzahl von neuen Features, die uns Spotify in letzter Zeit auch präsentiert hat. Zum Beispiel Infos über Songs oder KI-basierte Musikauswahl und so weiter und so weiter. Ich glaube, 50 neue Features gab es in den letzten Monaten. Und da sieht man mal, wohin die Reise gehen kann, oder?
Ja, böse Zungen würden sagen, die haben keinen Code entwickelt. Ich weiß schon, ja. Dachte ich mir schon, ja. Aber du hast ja recht, es sind tatsächlich Features dazugekommen. Es ist wahrscheinlich tatsächlich mehr weitergegangen als in den Jahren davor. Als Hardcore-Spotify-User ärgere ich mich regelmäßig darüber, wie schlecht einfach diese App ist, ja. Und wie dumm, weil ich höre nur Podcasts und ein bisschen Musik, ja, dass die immer noch nicht kapiert haben, welche Podcasts und dass die richtige Reihenfolge und ich jedes Mal da herumklicken muss. Das ist einfach mühsam, dass sie das nicht hingekriegt haben.
Hast du das auch manchmal, dass du dann plötzlich in deiner Musikvorschlagsliste irgendwelche Sachen drin hast, bei denen du denkst, sowas habe ich doch noch nie gehört? Oder wo kommt das jetzt her? Und man kann es ja nicht mal zurücksetzen.
Das ist bei mir regelmäßig, aber es liegt daran, dass ich Kinder habe.
Okay. Aber Spotify war ja bisher noch nicht mal schlau genug, zwischen Musik und Hörspiel oder Hörbuch unterscheiden zu können.
Ja.
Das heißt, in meiner Freitags-Release-Radar-Liste habe ich dann Songs und dann kommt auf einmal irgendein Kapitel von irgendeinem Hörspiel zwischenrein. Und
solche Dinge, ja. Also. Ja. Genau sowas. Ja, das ist total, dass sie das nicht in den Griff kriegen, dass sie das nicht kategorisieren können und da quasi, dass es bei Hörspielen einfach keine einzelnen Elemente gibt. Ja, also das muss entweder als eins runterlaufen.
Ja, oder dass ich sowas aus einer Musikplaylist einfach rauslasse. Ja, also das kann so schwer ja nicht sein.
Ja. Sollte man annehmen. Vielleicht schafft es jetzt Claude Code.
Ja, vielleicht. Ja, jedenfalls, das zeigt ja schon auch, welche Auswirkungen dieser ganze Fortschritt im KI-Bereich auf den Arbeitsmarkt und auf die Jobs hat. Also der reine Coder, der jetzt da eben seine Codezeilen generiert hat, jede Woche brav und die eingecheckt hat, den braucht es bald wirklich nicht mehr, sondern du brauchst halt Leute, die in der Lage sind, dann mit den Ergebnissen der KI umzugehen, die KI in die richtige Richtung zu steuern. Und da vollzieht sich also gerade ein sehr starker Wandel.
Total. Also wie gesagt, ich merke es ja selber, ich brauche keinen Entwickler mehr. Ja? Ich baue das alles selber, meine Leute bauen das alles selber, egal in welcher Ebene, egal auf welchem technischen Level. Alle, die einen Cloud Code oder einen Cowork Zugang haben, können bauen, was sie wollen. Und bei uns haben alle Zugang. Ja. Und du siehst auch, wie sich das einfach entwickelt, wie sich die Features und die Produkte weiterentwickeln, ohne dass du jetzt großartig was tun musst. Ne? Aus allen Ecken kommen neue Ideen, die einfach implementiert werden und die funktionieren.
Ja, das stimmt. Und das wird ja immer schneller, das Ganze. Okay, so, dann kommen wir jetzt heute zu unserer Kategorie KIs Next Topmodel und die ist heute sehr voll. Fangen wir mal an mit News aus China. Da gibt's ja gleich 5 neue Flaggschiff-Modelle und lass uns die mal nacheinander durchgehen. Alibaba Quen 3.5 wäre da zum einen zu nennen. Was fällt dir dazu ein? Was kann das, was andere Modelle vorher nicht konnten?
Also Quen 3.5, also all die chinesischen Modelle, die wir jetzt vorstellen werden, die sind jetzt alle state of the art. Also tatsächlich auf dem Level Gemini 3, Opus 4.5 oder GPT 5.2. Das mal vorweg. Bei einige sind Open Source, Open Weights, andere sind Closed Source, aber Open, also Closed Weight, aber Open Source. Aber was man jetzt schon ganz klar sagen kann, also gehen wir jetzt mal bei Quen 3 los. Ja. Hier ist der Fokus ähnlich wie Kimika 2.5, haben wir, glaube ich, vor 2 Wochen vorgestellt. Ja. Da war ja diese Agentenfähigkeit und diese Agentenorchestrierung eines der Kernfeatures. Das ist jetzt hier tatsächlich auch eines der Hauptfeatures. Es ist ein Open Weights, also Open Source Open Weights Modell mit knapp 400 Billionen, also 400 Milliarden Parametern. Es ist ein Mix of Experts Model, das heißt, aber das kennen wir ja von Quen generell. Also die Grundstruktur von Quen hat sich jetzt nicht geändert. Die Parameter für die aktiven Teile liegt bei 17 Milliarden. Man sagt, dass das quasi derzeit das stärkste Open Source Open Weights Model ist, das am Markt ist. Wobei dadurch, dass jetzt 5 Modelle gleichzeitig rausgekommen sind, kann man jetzt nicht sagen, weil die wurden gegeneinander noch nicht gebenchmarkt. Also da gibt es schon noch einige, die das vielleicht, wo es da quasi grundsätzliche Unterschiede gibt. Ja, aber das ist auf jeden Fall einer der Player, die jetzt hier ganz oben mitspielen. Und eben diesen agentischen Ansatz verfolgen, wo du auch diese Agenten auf seiner Oberfläche steuern kannst. Und was man auch nicht vergessen darf, all diese Modelle sind um 60-90% günstiger als die klassischen großen Modelle, die wir derzeit im Westen haben. Ne?
Okay. Ja, dann lass uns mal schauen auf das nächste, und zwar von ByteDance. Also ByteDance ist ja sozusagen die Mutterkonzern oder Mutterfirma von TikTok. Da gibt es jetzt auch etwas Neues, nämlich Doubao 2.0. Und auch hier, wie du es schon angesprochen hast, soll es ja ungefähr auf einer Höhe, Augenhöhe stattfinden mit GPT 5.2 und Gemini 3 Pro. Gibt es da noch was Spezielles dazu zu sagen?
Ja, also Doubao ist ja quasi diese App, von ByteDance. Das Modell dahinter ist ja Seed 2.0. Und das gibt's jetzt auch in drei Varianten. Also es gibt die Pro, Light und Mini-Variante. Sind, wie gesagt, auch wieder multimodal. Es soll wohl multimodal besser sein. Es kann Dokumente, Tabellen, Grafiken, Videos alles gleichzeitig bearbeiten. Und es ist jetzt auch eines der Modelle, das eben die Goldmedaille, also Goldmedaillenniveau hat, sowohl in der Mathe-Olympiade als auch in diesen Programmierwettbewerben. Und wenn man dem glauben kann, in vielerlei Dingen auch besser sind als die großen Claude, Opus 4.5 und GPT-5.2. Bei Mathe sind sie gleichwertig wie Gemini. Ja? Also das sind quasi die ersten Modelle, die diese Wissenschaftsbenchmarks gleichzeitig auch schlagen. Ja? Bei Software sind sie ein bisschen schlechter als die Opus-Variante, aber besser als zum Beispiel Gemini. Wie gesagt, das sind jetzt die ersten State-of-the-Art-Modelle, die halt auch in diesen ganzen anderen Benchmarks besser abschneiden. Zugegebenermaßen, diese Benchmarks sind alle selbstgemachte. Also das heißt, was tatsächlich dann drinnen ist, ist jetzt eine andere Sache. Ein Faktor ist tatsächlich der Preis. Also zum Beispiel die Seed 2 Pro kosten 1 Million Token nur 47 US-Dollar Cent. Also und GPT-5.2 wäre 1,75 Dollar. Und Ausgabetoken wären es 2,37 Dollar und 14 Dollar bei GPT-5.2 und bei Opus 25 Dollar. Ja. Also vom Preis her ein totaler Wettbewerb. Was jetzt ein bisschen, das sind jetzt diese API-Varianten, also das ist jetzt hier kein Open Source und auch kein Open Weights Model. Ja. Es ist halt von ByteDance, also von TikTok, Mutterkonzern und Doubao. Diese App ist halt eine Chat-App, die halt in China super beliebt ist. Ja. Und halt alles Mögliche macht. In Europa und in den Westen würde ich da jetzt nicht so viele, also es gibt wahrscheinlich nicht so viele User, die das tatsächlich nutzen, auch wenn es besser ist als die klassischen großen Modelle. Und das liegt einfach daran, dass es in China ist. Und egal wie günstig das ist, ja, ich glaube nicht, dass es viele Entwickler gibt oder viele Leute gibt, die das dann tatsächlich nutzen werden. Das ist auch der Grund, warum die meisten chinesischen Modelle auch immer so eine Mischung haben zwischen Open Source, Open Weights und Closed Source. Mit den Closed Source verdienen sie Geld im eigenen Markt, weil die eigenen Leute auch nicht genug Geld und auch keine Bereitschaft haben, so viel Geld auszugeben. Die Open Source Varianten werden dann halt, haben mehrere Nutzen. Das eine ist quasi den Wettbewerb zu verdrängen, wie Claude und OpenAI, indem man gratis quasi das hergibt und gleichzeitig auch Verbreitung zu finden.
Es gibt zwei weitere Open-Source-Modelle. Es gibt von Jipu AI GLM5 und dann auch noch Minimax M2.5. Vielleicht das als Alternative.
Also GLM5, GLM4 war ja schon eines der besten, also 4.5 glaube ich, war eines der besten Modelle, die wir je gesehen haben. Jetzt hat GLM5 eins draufgelegt, und zwar die Besonderheit ist jetzt hier, dass GLM5 komplett auf Huawei Ascent trainiert wurde. Also sie wurden nicht auf Nvidia-Chips trainiert. Ist auch wieder ein Mix of, Mix of Experts. 745 Milliarden Parameter. Tiefe Parameter 44 Milliarden. Und ist ein Open Source Modell. Ja, also es ist, und es ist auch hier wieder, also es ist das stärkste Open Source, Open Weights Model, das derzeit am Markt ist. Stärker als Chimica 2,5. Also wie gesagt, aber man weiß jetzt nicht, wie, wo jetzt hier die anderen Modelle wie Qwen, wie die neuen Qwen-Modelle und die Minimax-Modelle sind. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine massive Steigerung, ja. Und man sieht es halt auch hier, Humanities Elasticsearch mit 50,4 Punkten, ja. SWE Bench Verified 77,8%, ja. Also das ist auf Opus 4.5 Level, ja. Und halt Open Source, Open Weights, kann lokal laufen. Und es ist nicht NVIDIA-abhängig. Du kannst es auch bei dir installieren. Und ja, also ich glaube, das ist so der Weckruf an NVIDIA. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich irgendwelche Ängste auslöst in den USA, weil das könnte der erste Stein sein, der die Taiwan-Frage wieder auslöst, ne? Weil wenn es jetzt die ersten Modelle gibt, die nicht mehr an die TSMC gebundene Hardware abhängig sind, dann könnte China jetzt tatsächlich ein bisschen aufmarschieren im südchinesischen Meer und ein bisschen Terror machen bei Taiwan. Und weil das konnten sie bis jetzt nicht, weil sie halt auch auf die Chipindustrie angewiesen waren. Wenn sie jetzt tatsächlich einen Player im eigenen Markt haben, der nachhaltig das Problem löst, wie Huawei, vielleicht gibt es noch andere. Und wir haben ja auch gesagt, dass die Lithografiemaschinen, also wenn die es tatsächlich schaffen, Lithografiemaschinen oder Alternativen zu den Lithografiemaschinen in Produktion zu bringen, um diese Chips auf Scale zu bauen, dann glaube ich, wird das Taiwan-Thema nochmal angerissen von China. Und die USA hoffen einfach, dass bis zu dem Zeitpunkt sie selbst genug Ressourcen im Land haben, damit halt TSMC Taiwan nicht zum Bottleneck der AI-Industrie wird.
Also da, man sieht ja auch, ich meine, was man auch sagen muss, ist auch nächste Version von DeepSeek wird auch erwartet demnächst. Und man hat so den Eindruck, dass China da mächtig aufgeholt hat gegenüber den USA. Also dass jetzt in letzter Zeit eigentlich mehr neue Modelle aus China auf den Markt kommen als aus den USA. Von Europa brauchen wir gar nicht sprechen. Und das hat natürlich verschiedene Auswirkungen, die es mit sich bringt. Also einmal ist es ja so, dass dadurch ein Preisdruck entsteht für die westlichen KI-Anbieter, die ja enorme Summen in ihre Infrastruktur stecken. Wir sprechen ja regelmäßig darüber. Und ja, letztendlich auch ist es einfach eine Frage der Marktmacht, die dann daran hängt. Und deshalb ist es immer sehr spannend zu beobachten, wo gibt's welche neuen Modelle und was können die und wie ist das Niveau? Ich glaube, Demis Hassabis von DeepMind sagt, dass USA, China nur noch Monate voraus seien. Ja, mein Eindruck ist das auch, wenn ich ja jetzt hier so sehe, wie der Stand bei den neuen Modellen ist. Würdest du es auch so sehen?
Ich würde sogar noch eine Spur weitergehen. Was die öffentlichen Modelle angeht, würde ich behaupten, dass die Chinesen gleich auf sind aktuell. Also auch Minimax 2.5, also M2.5, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, die sind eindeutig in demselben Level wie Opus 4.6 oder GPT 5.3, ja. Codex. Das heißt, der Wettbewerb ist quasi auf gleichem Level. was derzeit, und das sehen wir dann vielleicht noch bei einem anderen Thema, was derzeit schon noch der Fall ist, ist, dass die westlichen Modelle, also die westlichen Foundation-Model-Anbieter noch Modelle in der Hinterhand haben, die schon wieder die nächste Generation sind, aber die noch nicht public sind. Da werden wir dann nachher über Aletheia reden von DeepMind, ja, und auch diese Onion-Modelle, die jetzt irgendwie von OpenAI kommen sollen, die sollen ja auch wieder ganz, ganz neue Fähigkeiten haben. Und dann wird das wieder, dann sind wir tatsächlich wieder bei diesen 2, 3, 5 Monaten Unterschied. Ich habe letztens einen Podcast von 2 KI-Wissenschaftlern gesehen oder gehört, die sich halt darüber unterhalten haben, was jetzt eigentlich so, wo soll das alles noch herkommen, ne? Also wo kommt diese Performance noch her? Und tatsächlich sind sie in diesen wissenschaftlichen Bereichen, also in diesem Post-Training, Reinforcement, Learning, allerdings nicht Human, mit Human Feedback, also nicht RLHF, sondern VF, also wo, das heißt, wo zum Beispiel Matheaufgaben weiß man ja anhand der Rechnung, was richtig ist, und dann lässt man Reinforcement Learning über Probleme machen, wo man das Ergebnis kennt und dann verifizieren kann. Also verified, ja. Mit verified Feedback, ja. Und dass diese Ansätze offensichtlich schon so große Fortschritte bringen, dass eben Modelle mittlerweile so gut werden, dass sie eben mathematische Probleme lösen können, die Menschen selber noch nicht lösen konnten bis jetzt. Ja? Und ähnlich ist es halt auch bei den ganzen wissenschaftlichen Ansätzen. Und dass auch diese Agentifizierung ein großer Teil ist, dass es quasi überprüfende Methoden gibt und dass es ist eben keine richtige Agentenfähigkeit, sondern dass innerhalb der Modelle quasi diese Mix of Experts, Sparse Varianten einfach besser funktionieren. Also dass sie da bessere Algorithmen und Methoden gefunden haben. Aber so wirklich wissen tut es natürlich keiner, weil das ist alles streng geheim. Ja. Außer man ist KI-Wissenschaftler und arbeitet jetzt bei OpenAI oder bei Google DeepMind. Aber ja, also da muss ich zustimmen, das gibt kaum mehr einen Unterschied, und ich glaube auch die Open-Source-Modelle, die werden jetzt einen massiven Druck aufbauen auf diese Frontier Labs. Bin gespannt, welcher von denen noch überleben wird, wenn das jetzt for free da ist. Also ich weiß auf jeden Fall, ich werde mir demnächst Minimax M2.5 installieren auf unserer Maschine und mal schauen, was da passiert. Ja, weil wenn das stimmt, was da steht, wenn ich den Open Claw mit Minimax M2.5 laufen lasse, dann bin ich schon gespannt, was dann abgeht. Auf einer großen GPU-Maschine.
Mhm. Ja, das ist ja auch, auch so ein Trend, dass immer mehr Modelle sozusagen auf Edge laufen. Also jetzt nicht irgendwie auf großen Servern in der Cloud, sondern direkt auf dem Endgerät des Nutzers. Und dadurch natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten bieten.
Ja, muss man auch machen. Ich finde, wir sehen es in Production. Wir haben ja einige Modelle, die wir in Production verwenden. Aber du kannst weder Anthropic noch OpenAI in der Production verwenden, weil die einfach zu oft ausfallen. Jeden Tag fällt das Ding aus und dann stirbt irgendein Framework, weil die Antwortzeiten nicht gekommen sind. Also wenn die Antwort nicht gekommen sind, und dann bricht irgendwas zusammen und du bist nur noch mehr am Fixen. Es ist, wenn du das lokal laufen lässt, dann hast du zwar ein dümmeres Modell, aber es ist stabil und es läuft. Und das wird auch der Trend sein, in die alle gehen, ja.
So, ja, der Vollständigkeit halber noch zwei weitere neue Modelle, die wir jetzt nicht verschweigen wollen. Und zwar einmal gibt es Kling 3.0 auf der Plattform Leonardo, ein Videomodell. Was das auszeichnet, ist, es ist deutlich schneller als sein Vorgänger. Das heißt, schon in wenigen Minuten bekommt man Videos inklusive Audio. Und ich habe es recherchieren müssen, ich gebe es zu, Kling beziehungsweise Leonardo kommt aus Australien. Auch da gibt es tatsächlich KI-Entwicklung und wusste ich bisher ehrlich gesagt nicht. Quen Image 2.0 von Alibaba, das wiederum aus China. Auch ein Bildmodell, das in puncto Textdarstellung, was ja oft eine Schwäche ist von KI-basierter Bildgenerierung, was da besser sein soll mit einer nativen 2K-Auflösung und auch einer schnelleren Inferenz. Und damit kann man eben sehr gut Infografiken oder auch Comics erstellen. Also auch vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja, und da. Ja,
die keinen Zugang auf Nano Banana haben. Ja.
Ja, klar, genau. Damit kommen wir jetzt, weil du schon Nano Banana ansprichst, schöne Verbindung, kommen wir jetzt mal zu Google. Und da gibt es auch etwas Neues. Zunächst einmal Gemini 3 DeepThink. Das ist ein fortschrittlicheres Reasoning-Modell. Das heißt, es ist vor allem interessant für wissenschaftliche Zwecke, Physik, Chemie, auch Mathematik. Und das übertrifft frühere Modelle in entsprechenden Benchmarks deutlich, aber derzeit noch sehr eingeschränkt nur verfügbar. Da braucht man dann einen AI-Ultra-Plan, der ja doch schon in seiner Grundausstattung einiges kostet im Monat. Ich weiß gar nicht, der letzte Stand, den ich hatte, waren $299. Ob es inzwischen billiger geworden ist. Aber jedenfalls nicht für den Hobbynutzer interessant. Und dann natürlich hier, worauf wir zu sprechen kommen wollen, das ist Aletheia oder Aletheia, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, von DeepMind. Und ja, dazu hast du ein bisschen mehr zu sagen, weil das ist ziemlich spannend.
Genau, das ist, also die Grundlage von diesem Modell ist, das sind jetzt nur Gerüchte, ne? Also es gibt noch kein Publishment. Basierend auf diesem Gemini DeepThink gibt's eben jetzt eben diese Plattform Aletheia. Und die ist eigentlich so eine Art Forschungsagent, ja. Also es ist der interne Forschungsagent von Google DeepMind und kommt, also der Name kommt aus dem Griechischen, bedeutet Wahrheit oder Unverborgenheit. Also ein passender Name für ein Wissenschaftsmodell, find ich. Und eben dieses Gemini DeepThink ist quasi die Grundlagentechnologie, von der man ausgeht. Und es gibt so ein paar Gerüchte, dass eben dieses Modell schon in der Lage ist, eben diese Erdős Conjectures Datenbank, also diese Datenbank für mathematische Probleme, die ungelöst sind, dass die schon daran arbeiten, dass die schon einige von diesen mathematischen Problemen gelöst haben mit diesem Modell. Aber das sind alles nur Gerüchte, ja. Ob das tatsächlich stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Und ja, also man sieht es an den übermenschlichen Fähigkeiten in den Matheleistungen, ja. Also Alpha Geometry haben ja so Silber und Gold bei der Olympiade, bei dieser Mathe-Olympiade erreicht. Dieses Aletheia erreicht im IMO Proofbench Advanced Werte von 90%. Die besten Modelle bis jetzt sind so bei 30%. Also 90%, das ist über alles, was menschlich ist. Ja. Also das ist eigentlich ja der Albert Einstein auf Steroiden. Ja. und der aber in seiner Hochphase die Relativitätstheorie gerade sich durchgedacht hat. Ja. Ja, tatsächlich, wenn das so ist, können wir große wissenschaftliche Durchbrüche erwarten. Und ich glaube, wenn diese mathematischen fundamentalen Probleme, wissenschaftlichen fundamentalen Probleme gelöst werden, löst das wieder eine komplett neue Welle an wissenschaftlichen Durchbrüchen aus. Ja. Das heißt, es gibt tatsächlich Gerüchte, dass Google DeepMind dieses Modell publishen will und öffentlich zur Verfügung stellen will, dass sie schon das Deep Thinking Modell für die Ultra Version freigegeben haben, zeigt, dass sie tatsächlich die Bereitschaft haben, das zu releasen und da etwas ganz Neues auszulösen. Die Frage ist, wie viele Leute können tatsächlich was damit anfangen und welche Alltagsprobleme kannst du damit lösen? Wahrscheinlich wenige, so gut wie gar keine. Aber wenn du Wissenschaftler bist und irgendwo in einem Biolab oder in einem Chemielab oder in einem Mathe oder theoretischer Physiker oder sonst irgendwas bist, dann hast du wahrscheinlich ganz heimelige Gefühle, wenn du damit sprichst. Oder du hast Existenzängste. das ist die andere. Das andere Spektrum.
Okay. Ja, also gerade in dem Bereich, in dem wissenschaftlich auch medizinischen Bereich, da tut sich ja sehr viel bei Google DeepMind und das ist jetzt ein weiterer Baustein in diesem ganzen Konstrukt. Also da sind die, denke ich, ihrem Wettbewerb auch ein gutes Stück voraus. Ja, damit wollen wir noch kurz von den neuen KI-Modellen zum KI-Markt oder zum Thema Infrastruktur kommen. Da haben wir etwas dabei zum Thema Anthropic. Wir hatten ja Anthropic am Anfang schon kurz erwähnt im Zusammenhang mit Peter Steinberger. Und die haben ja jetzt eine 30 Milliarden Finanzierungsrunde abgeschlossen und planen 10 Gigawatt an Rechenzentrumskapazität. Ja, das ist ja so in der Größenordnung, die man in letzter Zeit öfter hört, muss man schon fast sagen. Und was haben die vor und wozu soll das dann gut sein?
Ja, das ist jetzt die Series G und sie haben 30 Milliarden aufgenommen auf einer 380 Post-Money-Valuation. Also das heißt 350 Milliarden mit den 30 Milliarden Post-Money. Eigentlich wollten sie nur 10 Milliarden aufnehmen, aber offensichtlich war der Ansturm auf diese Finanzierungsrunde so groß, dass sie sich gedacht haben, nehmen wir doch mehr auf und verwässern ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass ihnen einiges bewusst geworden ist in den letzten Wochen, Monaten, weil egal wie gut ihre Modelle sind, Anthropic waren die einzigen, die bis jetzt nicht in das Data Center Game eingestiegen sind. Also die haben das bis jetzt nur zugekauft. Und wenn man sich jetzt die Umsätze anschaut, also Anthropic macht, sie haben jetzt das erste Mal gepublished, quasi was ihre Umsätze sind in dieser Runde, 14 Milliarden Jahres, also Rate. Das ist 10-mal mehr als vor einem Jahr. Also sie haben sich verzehnfacht. Und alleine Cloud Code soll 2,5 Milliarden Runrate haben. Ja? Also das sind schon beeindruckende Werte. Und wenn man den Wert noch von also Axios, das ist sein Marketing, seine Marketingbude, hat auch dieser Werbespot, den sie da zum Football, also wie heißt das, Super Bowl, gemacht haben, hat ihnen 11% Wachstum gebracht. Mhm. wenn man das jetzt glauben darf. Wenn das so wäre, gehen die ja durch die Decke. Ja? Aber um nochmal auf den ursprünglichen Plot zurückzukommen, der Grund, warum sie so viel aufnehmen, ist, weil sie jetzt tatsächlich in das Datacenter-Game einsteigen. Sie wollen 10 Gigawatt eigene Datacenter-Kapazitäten aufbauen. Und das ist wahrscheinlich eine strategische Richtung, weil sie kapiert haben, sie werden, also die Inference-Zeiten, also die Inference-Kosten, können sie nicht selber decken. Das heißt, auch wenn sie, je mehr sie verlangen, Google wird dann, oder je nachdem, wo sie dann die Inference einkaufen, die werden immer mitschneiden und immer mehr mitschneiden. Aber wenn die auch die Modelle trainieren müssen und da auch viel Rechenkapazität benötigen, wird das nie ein positives Game. Das Einzige, um das Game zu überleben on a long run, ist eigene Infrastruktur zu haben. Und vor allem auch nicht nur eigene Infrastruktur, sondern auch eigene Hardware. Dass sie eben nicht die Nvidia-Steuer zahlen und dass sie eben nicht die Willkür der Inference-Anbieter spüren müssen, egal wie gut ihre Modelle sind. Weil letztendlich ist das jetzt ein Game, die sind ja nicht profitabel. Das heißt, die 14 Milliarden, die sie jetzt einnehmen, das ist, die verbrennen ja mehr als die 14 Milliarden. Und am Ende müssen sie die Inference selber zur Verfügung stellen, weil sonst sind sie zu abhängig, weil sonst können sie auch nicht die Margen halten. Ja? Sie müssen einen gesunden Mix aus, sie kaufen Inference zu, sie bauen ihre eigene Inference, also den Zukauf machen sie, um zu skalieren, und den eigenen, um quasi die Margen am Boden zu halten. Und das ist ein ganz guter Mix, wenn sie das machen. OpenAI ist ja da schon in die Vollen gegangen. OpenAI war der erste, das erste Frontier Lab, das gesagt hat, wir bauen alles selber. Ja. Das ist auch nicht die beste Variante, ja, weil dazu brauchst du einfach viel, viel zu viel Kapital. Und das sehen wir auch. Ja. Also das heißt, OpenAI hat zwar eine Bewertung von einer Dreiviertel Billion, ja. aber sie haben auch, also keiner nimmt ihnen mehr ab, dass sie diese ganzen Datacenter finanzieren können. Egal wie stark ihr Wachstum ist, weil sie sich halt einfach übernommen haben. Und es kann sehr schnell passieren, dass die Blase platzt und dann war's das, ja. Anthropic ist da ein bisschen stabiler unterwegs. Die haben das beste Modell, zumindest im Coding-Segment, was der wichtigste Bereich ist, meiner Meinung nach aktuell. Und sie fangen jetzt an, eigene Inference aufzubauen, um eben die Grundlast, also die Marge aus der Grundlast für sich zu gewinnen, um irgendwann einmal tatsächlich profitabel zu werden. Und mit dem Börsengang, wenn sie wieder Geld aufgenommen haben, werden sie wahrscheinlich auch wieder hier weniger Fremdbeauftragung, sondern auch wieder in die eigene Infrastruktur setzen. Und ich glaube auch nicht, dass so viele Kapazitäten gerade möglich sind. Ja? Ein weiterer Punkt, der auch noch genannt wurde, ist, dass sie sagen, sie werden 100% des Netzausbaus, also die Kosten für den Netzausbau selbst tragen. Das heißt, für Stromerzeugung, für Wasserbedarf und all diese Sachen werden sie alle selbst erbringen. Und damit sie eben nicht der Gesellschaft diese Kosten aufdrücken, indem sie ihnen den Strom wegnehmen und das Wasser. Wobei, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt so als Feigenblatt wieder, um der Trump-Regierung zu gefallen. Also das ist, glaube ich, sehr viel Marketing.
Das haben wir ja schon bei Microsoft in einer ähnlichen Weise, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Es erinnert sehr stark daran. Und auch hier wiederum kein Wort über über Klimaschutz. Also sie sprechen zwar von der Umwelt, aber damit meinen sie, glaube ich, nur so die direkte Nachbarschaft. Also sprich Wasserverbrauch vor Ort und Abwärme. Aber wie jetzt zum Beispiel der Strom produziert wird und wie sich das auf die CO2-Bilanz auswirkt, davon sieht man da überhaupt gar nichts.
Ja, aber das brauchst du jetzt auch nicht erwarten, dass das kommt. Der Zug ist abgefahren. USA glaubt, es gibt keinen Klimawandel, ist alles Hoax.
Ja, zumindest mal einige leider zentrale Akteure sind dieser Auffassung. Ich glaube, es gibt in den USA auch noch viele vernünftige Menschen, aber leider sind die gerade nicht die lautesten.
Ja, die mit den roten Kappen sind es auf jeden Fall nicht. Ja.
Ja, also das stimmt, das stimmt. Gut, das ist jetzt gewesen für heute. Also wir haben wieder einen schönen Rundumschlag heute mit dem Schwerpunkt neue KI-Modelle gehabt, aber natürlich auch ein sehr spannendes Thema zu Beginn, in dem wir auch sehr viele Facetten der aktuellen Entwicklung und der Dynamiken behandelt haben, die ja heute nicht nur die Gesellschaft, sondern eben auch die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt betreffen. Und ja, dementsprechend haben wir auch wieder unser Zeitpensum jetzt aufgebraucht. Und ich würde sagen, damit lassen wir es für heute auch gut sein. Oder hast du noch irgendwas, was du an dieser Stelle loswerden möchtest?
Ich möchte nur alle darauf vorbereiten, dass diese Woche oder die nächste Woche wahrscheinlich sich noch sehr viel tun wird in diesem Model War. Also DeepSeek, bin schon gespannt auf das neue DeepSeek-Modell. Das wird sicher diese Woche noch kommen. Und auch sowohl Google als auch OpenAI als auch Anthropic werden noch mit irgendwas nachschießen. Da bin ich ziemlich sicher. Je nachdem, wie disruptive das DeepSeek-Modell sein wird. Und es wird ganz sicher disruptive sein, weil das sind die gerade wissenschaftlich gesehen auch sehr viel publizieren und sehr viel neue Sachen machen. Und auch diese Sparse-Architektur mehr oder weniger geprägt haben. Ja, bin schon sehr, 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 sehr gespannt. Ja.
Ich auch. Und ihr werdet es hier bei uns spätestens nächste Woche erfahren, versprochen. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer bei allen, die zugehört haben und vor allem bei denen, die jetzt noch zuhören. Ihr seid toll und ich bedanke mich natürlich auch wieder bei dir, Yusuf, denn du bringst immer sehr schön verständlich und auch in die Tiefe gehend die wichtigsten Infos zu den ganzen Themen mit rein. Also da lerne ich auch immer noch eine Menge dabei. Vielen Dank dafür und ja, ich verabschiede mich schon mal und sage dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Auch und auch allen Hörern und Hörerinnen, die bis jetzt noch zugehört haben. Und ich wünsche euch noch eine entspannte Woche. Freue mich schon auf nächste Woche, wenn dann die neuesten Modelle hoffentlich schon da sind und wir wieder einen Game Changer haben. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss.